SWR 2 Kultur aktuell.
Die Professorin Saraswati ist Pop. Sie ist der Star an der Uni Düsseldorf. Dort hat sie den Studiengang Intercultural Studies und postkoloniale Theorie gegründet. Ihr Name Saraswati kommt von der indischen Göttin der Weisheit. Und man könnte denken, was für ein passender Name für diese Frau, die indische Wurzeln hat und die von ihren Studierenden wie eine Göttin verehrt wird. Fast so, als hätte Saraswati sich den Namen selbst ausgesucht. Tja, tatsächlich hat sie das auch, denn eigentlich ist Saraswati eine weiße deutsche Frau, geboren und aufgewachsen als Sarah Vera Thielmann in Karlsruhe. Was passiert, als das rauskommt, davon erzählt der Roman Identity von der Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mito Sanyal. Hallo Frau Sanyal.
Hallo, ich grüße Sie. Wie schön, irgendjemand, der den Namen mal richtig ausspricht, Identity und nicht Identity, oder?
Ich habe geübt. Diese Sarah Vera, die hat ja nicht nur so getan, als hätte sie ihren Namen geändert und als ob sie indische Wurzeln hätte. Sie hat sogar durch OPs und durch Hormone ihre Hautfarbe und ihre Haare verändern lassen. Und als dann der Shitstorm gegen sie losgeht, dass das Ganze rauskommt, verteidigt sie sich damit, indem sie sagt, Race, also die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die kann frei gewählt werden. Ist das jetzt kulturelle Aneignung oder eigentlich vielleicht doch kulturelle Wertschätzung, was Saraswati da macht?
Nee, sie verteidigt sich ja so ein bisschen gemeiner, dass sie sagt, aber Race ist doch ein Konstrukt, erklär mir mal, was ich falsch gemacht habe. Und sobald man es beweisen muss, was sie falsch gemacht hat, ist man auf sehr, sehr dünnem Eis. Also weil jede Erklärung ist wiederum ja rassistisch. Aber, und das sagt ihre Studentin ihr auch, egal wie gut deine Argumente sind und du hast viel mehr Bücher gelesen als ich, du hast viel mehr Wissen als ich, es ist trotzdem falsch, es fühlt sich für mich trotzdem falsch an, das hat auch eine Realität und damit musst du dich auseinandersetzen. Und in dem Buch geht es ja genau darum zu verhandeln, ist es kulturelle Aneignung? Saraswati sagt, es ist kulturelle Wertschätzung. Wo befindet sich das auf diesem Spektrum? Und irgendwie, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, diese Figur auch wirklich ambivalent zu gestalten, also dass man im Laufe des Romans auch Verständnis für sie haben kann. Und ich kenne ganz viele Leute, die sie auch wirklich hassen. Und auch das macht mich ganz glücklich. Also sie löst in Menschen tiefe Gefühle aus.
Würden Sie sagen, dass das, was Saraswati macht, vielleicht irgendwie auch politisch notwendig ist? Sie verteidigt sich ja eben auch damit, dass sie sagt, in einer idealen Welt wäre Race eine Konstruktion. Wie würde denn diese Welt aussehen? Was wäre in dieser Welt besser oder anders als in der Welt, in der wir gerade leben?
Also Race ist ja auch in unserer jetzigen Welt eine Konstruktion, aber eine Konstruktion, die massiv Macht über uns hat. Und in einer idealen Welt hätte diese Konstruktion, diese Macht nicht über uns. Aber das würde bedeuten, dass sich irgendwie so Gesetze ändern müssten, dass sich Wissen ändern muss. Also zum Beispiel in der Medizin, wir haben das medizinische Wissen nicht, wie sich Krankheitssymptome auf nicht weißer Haut auswirken. Ne? Deshalb kann man diese Menschen schlechter behandeln. Und da muss kein Arzt persönlich rassistisch sein. Wenn es nicht gelehrt wird im Studium, kann man nicht drauf achten. Und so gibt es das in so, so, so vielen Bereichen. Also all das müsste verändert werden. Und dann müsste aber auch noch ein Prozess der Heilung stattfinden. Denn diese jahrhundertelangen Wunden haben ja Folgen hinterlassen. Und die gehen ja nicht plötzlich morgen weg. Und danach könnte es sein, und das ist interessant, würden sich Menschen dann Race frei aussuchen oder wäre Race vielleicht einfach gar nicht mehr wichtig? Also gäbe es das gar nicht mehr? Und das weiß ich nicht. Also die Antwort darauf steht frei irgendwie. Da müssten wir erstmal in diese Gesellschaft kommen. Und dann wäre das, was Saraswati gemacht hatte, natürlich in Ordnung, weil ja klar, also Race ist ja erfunden. Also es gibt keine Menschenrassen, gibt es einfach nicht. Es ist ein rassistisches Konstrukt, aber Rassismus ist echt. Und wie wir Rassismus erleben, ist eben eine gesellschaftliche Frage und nicht nur eine individuelle. Und sie macht so ein bisschen diese individuelle Abkürzung, anstatt hier erstmal die Gesellschaft zu ändern. Sie macht es ein bisschen schon, indem sie ja Professorin ist, indem sie ja auch Postcolonial Studies lehrt. Also ein Teil dieser Utopie versucht sie ja auch Wirklichkeit zu machen. Das ist für ihre Studentin nur so ein bisschen bitter, dass sie sagen, toll, wir haben es jetzt von einer weißen Frau erklären lassen müssen, was Rassismus ist. Findest du das nicht ein bisschen obszön?
Es gibt neben Saraswati noch eine andere Hauptfigur, vielleicht auch eigentlich die Hauptfigur, nämlich Nivedita Anand, eine ihrer StudentInnen. Nivedita bloggt unter dem Namen Mixed Race Wonder Woman auf ihrem Blog Identity und Mixed Race deshalb, weil ihr Vater kommt aus Indien und ihre Mutter ist Deutsche mit polnischen Wurzeln. Und Nivedita ist vor allen Dingen auch deshalb erschüttert, weil Saraswati von Dingen gesprochen hat, die sie eigentlich selber nie erlebt hat. Sie hat ja nicht dieselben Erfahrungen gemacht wie eine Person of Color.
Ja, wobei das Gemeine mit Erfahrungen ist ja, bloß weil ich Rassismuserfahrungen mache, macht die Person neben mir nicht dieselben Rassismuserfahrungen. Und auch da ist es tatsächlich so, dass alle Argumente, die Nivedita machen kann, kann Saraswati nehmen und umdrehen. Aber es ist trotzdem so in der Welt, wie sie ist, es ist ein Tabubruch. Und es gibt es ganz häufig. Also Menschen, die diese Color Lines überschreiten, es ist ein ganzes Genre in der amerikanischen Literatur zum Beispiel. The Human Stain by Philip Ross, also der menschliche Makler, ist auf Deutsch von Philip Ross, geht genau darum. Aber da geht es in der Regel darum, dass Schwarze als weiß passen, um zu überleben, um irgendwie nicht umgebracht zu werden, um einen Job zu bekommen. Und irgendwie, dass Menschen es in die andere Richtung wollen. Das hat es de facto gegeben in der Welt. Aber das ist tatsächlich etwas, was noch viel, viel tabuisierter ist. Warum machen die das? Irgendwie, die haben doch eigentlich gar keine Vorteile davon. Und dann sagt Saraswati plötzlich, doch, nicht weiß zu sein, ist in unserer Welt auch ein kulturelles Kapital geworden. Und das stimmt. Es ist an ganz vielen Punkten ein riesiger Nachteil. Es hat aber auch bestimmte Vorteile und die müssen wir uns angucken dürfen, die müssen wir erweitern.
Saraswati sagt ja auch an einer Stelle, durch mich hat ja euer kulturelles Kapital jetzt auch noch an Wert gewonnen.
Ja, und das ist relativ bitter. Also auf der einen Seite ist es natürlich eine vollkommene Überschätzung ihrer Person. Sie ist sehr, sehr gut darin, irgendwie ihren Wert einzuschätzen und definitiv nicht zu unterschätzen, aber sehr häufig zu überschätzen. Das ist ja auch ein Teil ihrer Hybris, ne? Also sie denkt wirklich, sie rettet ihre Studierenden, sie ist ihr Messias. Aber für Nivedita stimmt das. Also Nivedita fühlt sich persönlich von ihr gerettet. Plötzlich irgendwie hat sie ein Rollenmodell, plötzlich hat sie eine Sprache für all die Dinge, um die sie vorher so ein bisschen gerungen hat. Und dann stellt sich genau das, was sie gerettet hat, als falsch heraus. Und mir ging es überhaupt nicht darum zu werten, ist es richtig, ist es falsch. Mir ging es darum zu sagen, welche Auswirkungen hat es danach auf uns? Wie können wir damit umgehen? Was könnte ein produktiver Umgang damit sein? Es ist ja wirklich kein Krimi, ist sie weiß, ist sie braun. Das erfahren wir direkt am Anfang, das steht auf dem Klappentext, das ist jetzt wirklich keine Überraschung, sondern die Frage ist wirklich, was macht das mit dem Leben aller Beteiligten und auch mit Saraswatis Leben selber, denn das ist ja wie im wirklichen Leben, also wenn wir rausfinden, jemand hat was getan, also die Täter explodieren ja nicht plötzlich und lösen sich dann auf. Wir müssen uns trotzdem damit auseinandersetzen, dann fangen Geschichten erst wirklich an.
Wenn es ja noch gibt, der sozusagen aus dem Hintergrund ein bisschen wie ein Chor kommentiert, das ist das Social-Media-Netzwerk Twitter. Sie bauen ja auch einige Kommentare ein und ich hatte echt das Gefühl, als Nivedita, die zieht ja dann im Prinzip als Saraswati ein und ist dafür mehrere Wochen dort, diskutieren die ganz hoch her darüber, wie das jetzt eigentlich zu bewerten ist, was Saraswati getan hat. Und dazwischen checken sie immer wieder, was auf Twitter los ist und wie dort sich die Debatte eben auch weiter entfacht. Und sie bauen diese Twitter-Kommentare ein und sie haben dafür echte Menschen aus der Kultur- und Medienwelt für Tweets angefragt.
Genau, genau. Also ich habe tatsächlich Menschen gefragt, die in irgendeiner Form sich mit diesen Themen beschäftigen und viel dazu auch in öffentlichen Netzwerken, also nicht nur auf Twitter, sondern auch auf Facebook, ganz viel auf Instagram und so weiter kommentieren. Und am Anfang habe ich die reingeholt, weil ich wollte diese Vielstimmigkeit da drin haben, weil irgendwie das Internet ist ein so vielstimmiges Medium, das kann gar nicht eine einzige Person selber schreiben. Und ich wollte auch so ein bisschen einen Realitätscheck haben. Also würden wir uns in Deutschland wirklich so darüber aufregen, wenn eine Professorin vorgeben würde, POC zu sein? Ja, wir würden das machen. Das merken wir gerade an ganz vielen anderen Debatten, die geführt werden. Das war so ein Vortasten. Und ich war wahnsinnig gerührt darüber, wie großzügig Menschen mir diese Tweets wirklich geschenkt haben. Das sind ja geschenkte, teilweise haben ja Menschen ganze Artikel geschrieben über den Fall, den sie mir geschenkt haben. Dieses, es ist uns ein gemeinsames Anliegen auch. Also ich habe auch mit Leuten über mein Buchvorhaben gesprochen und es gab ganz viel so ein, aus dem Herzen empfundenes auch, ja, das sind die Bücher, die wir brauchen. Also nicht nur mein Buch, sondern es erscheinen ja tatsächlich gerade auch noch einige andere Bücher, die sich mit diesen ganzen Themenkomplexen befassen. Und dieses, das brauchen wir in der deutschen Literatur, das wollen wir unterstützen.
Sie haben ja nicht nur diese Tweets eingebaut. Man könnte ja jetzt denken, dass es alles super ernst und super schwer wäre, aber so ist das Buch ja gar nicht. Es gibt ja auch ja wirklich lustige Momente oder es gibt irgendwie total absurde Momente. Also es ist gar nicht heiter und schwer. Sie bauen ja auch Comedians ein, beziehungsweise Nivedita und ihre Schwester Priti, die gucken britische Comedians, die sich auch mit Rassismus in ihren Gags auseinandersetzen und die darüber lachen können. Wie wichtig ist denn auch ihnen Humor gewesen in diesem Buch?
Also ich wollte gerade sagen, es ist ein paar Mal Humor, nein, also eigentlich ist es ja von Humor durchtränkt. Also immer, wenn es dann die Gefahr läuft, zu schwer zu werden, wird es ja nochmal gebrochen. Weil das sind ja auch einfach Themen, wenn wir die wirklich nur ernsthaft angehen, dann haben die eine Macht über uns, die uns auch zerstören kann. Das heißt, in gewisser Form nehme ich auch Rassismus die Macht über die Figuren, indem die Figuren auch darüber lachen können. Nicht über die Opfer von Rassismus, sondern ist das nicht absurd? Wieso? Also Rassismus macht doch überhaupt keinen Sinn.
Mito Sanya, sie ist Kulturwissenschaftlerin und Journalistin und jetzt auch Romanautorin. Gerade ist ihr Roman Identity im Hansa Verlag erschienen. Frau Sanya, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.